Köpfchen spricht, der Diamant-Podcast mit Thomas und Lars. Wir machen sonst das Marketing für Diamant und einmal im Monat schenken wir euch auch einen neuen Podcast. Damit haben wir so ungefähr um Ostern angefangen und unser Wunsch war es, damit die Begeisterung am Radfahren lebendig zu halten, während uns viele andere Sachen weggefallen sind.
Tatsächlich haben in den letzten Wochen sehr viele Menschen Fahrräder gekauft. Fahrräder sind das neue Toilettenpapier.
Nur langlebiger und schöner. Und sie stinken weniger, nachdem man sie genutzt hat. Also, es sei denn, dass du in Berlin den falschen Hundehaufen triffst.
Wir wollen jetzt nicht wirklich über Hundehaufen reden, oder?
Nein, über Fahrräder.
Wir erleben also, dass viele Menschen das Fahrrad mal wieder ausprobiert haben. Vielleicht sogar ein neues Fahrrad gekauft haben.
Und wir würden es schade finden, wenn dann auch das Radfahren wieder zurückgeht, wo sich alles wieder normalisiert.
Im Gegenteil, ab dem 15. Juni gehen die Grenzen wieder auf und wir können noch überlegen, wie ein Sommerurlaub aussehen könnte.
Umfragen zeigen, dass trotz der offenen Grenzen ein Urlaub im eigenen Land dieses Jahr hoch im Kurs steht. Dazu gehört dann tatsächlich auch die Idee Radurlaub. Noch vor der Pandemie hat der ADFC Ergebnisse seiner jährlichen Umfrage zum Thema Radreisen veröffentlicht.
So sagt dort die ADFC-Tourismusexpertin Luis Böhler. Das Bild der Radtouristen hat sich gewaltig verändert. Vor 10 Jahren waren vor allem technisch top ausgestattete Männer im mittleren Alter auf langen Strecken mit dem Rad unterwegs. Heute ist das Bild deutlich diverser und auch die Arten der Radreisen sind vielfältiger. Es gibt den mehrwöchigen Urlaub auf dem Rad, aber auch das Wellnessreisen mit Fahrradausflügen, spontane Radkurztrips mit Städtebesuch, Sterntouren mit einer festen Unterkunft oder auch aktive Auszeit in der Nähe vom Wohnort.
Deshalb widmen wir uns heute auch dem Thema Radreisen also. Lars, du hast ein Interview mit einem Experten dazu vorbereitet, oder?
Genau, ein super Experte. Und dann im Anschluss erklären wir euch wieder eines unserer Fahrräder. Heute das Topaz. Also, spiel mal den Jingle ab, Thomas. Unser Experte fährt seit 20 Jahren regelmäßig mit dem Rad in den Urlaub. Mit Zelt und ohne. In Deutschland und Europa. Alleine und in der Gruppe. 3 Tage und 1,5 Wochen. Flach und kräftig bergauf. Auf beliebten Touristenrouten und auch mal völlig abseits vom Standort. Thomas, wieso macht dir das so viel Spaß?
Wie jetzt? Das ist das Interview?
Eben drum, weil du 20 Jahre Erfahrung hast. Sonst stellst du immer die Fragen. Heute darfst du mal Antwort geben.
Gut, dann bin ich auf deine Fragen gespannt.
Also, wieso macht dir Urlaub mit dem Rad so viel Spaß?
Ja, weißt du, ich finde, das ist die Geschwindigkeit. Du bist schneller als ein Fußgänger, aber langsamer als ein Auto. Das heißt, du bewegst dich über einen relativ großen Raum und siehst halt mehr als nur so einen kleinen Ort. Das Panorama ändert sich und du siehst andere Orte und Plätze, ne? Aber gleichzeitig rauschen die nicht so schnell an dir vorbei und du riechst es auch. Ja? Wenn du einmal durch so ein Feld Mais durchfährst und du riechst den Mais oder du fährst irgendwie an Flieder vorbei, diese Gerüche, die nehme ich halt auch so besonders wahr. Und dann hältst du an irgendwo im Wald und vielleicht rauscht so ein kleiner Bach oder auch nur der Wind über das Feld. Und das sind so ganz naturnahe Erlebnisse, die mir einfach das Gefühl von Ruhe und von Frieden geben. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Grund, warum mir das Radfahren so viel Spaß macht.
Um solche Momente zu erleben, wie findest du denn deine Reiseziele heraus?
Also ehrlich gesagt, Google Maps. Ja, also mittlerweile bin ich ja einiges gefahren und dann schaue ich halt einfach auf Google Maps, wo war ich denn noch nicht und wie könnte man denn da jetzt noch eine Route legen, die mich an Orte bringt, an denen ich noch nicht gewesen bin. Was aber auch geht sonst, und das habe ich früher gemacht, ich habe halt so gegoogelt, Deutschlands schönste Radwege oder entspricht es jetzt gerade dem, worauf ich in diesem Sommer Lust habe.
Von all den Orten, die du bereits besucht hast, was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage, weil also 20 Jahre sind ja jetzt doch schon eine ganze Menge Orte und das sind so ganz viele Plätze, wo ich so gedacht habe, wow, ja, also mega, was für ein tolles Erlebnis. Jetzt geht es ja eigentlich um Radreisen, so vielleicht eben auch zu Hause, dass wir die Grenzen nicht überqueren müssen. Deswegen bleibe ich mal gerade in Deutschland. Und ich würde sagen, eine Stadt, die mich sehr positiv überrascht hat, ist Wismar. Ja, das hatte ich nie so auf dem Schirm, was für eine große Altstadt das ist und wie schön die auch angelegt ist, ja, wie viel Mittelalterliches oder Hanseatisches dann auch erhalten ist. Das ist auch eingebettet in eine ganz spannende Landschaft. Das ist ja Mecklenburg-Vorpommern direkt an der Küste. Das heißt, du hast so ein bisschen Ostseeküste. Und auf der anderen Seite im Hinterland aber auch etwas hügelig, nicht nur so ganz flach wie an anderen Küstenlandschaften. Und dann fährst du mal so auf den Hügel hoch und dann siehst du auch die Stadt da so liegen und im Raps kann zur richtigen Jahreszeit da richtig schön Gold scheinen. Und, das ist das eine. Das andere ist der Walchensee. Ganz andere Ecke, ja, genau an der anderen Kante von Deutschland im Süden, weil ich finde dann schon, dass das einer der schönsten Seen von Deutschland ist. Ja, es ist ja sehr beliebt, am Wochenende häufig auch mittlerweile etwas überlaufen, aber wenn man sich da am Ostufer bewegt, mit dem Fahrrad durch die Jachenau reinkommt, dann ist es doch stiller und so das Alpenpanorama und diese wunderschöne tiefblaue Seefarbe, das ist was, wo mir richtig das Herz aufgeht.
Da möchte man doch gerade aufs Rad springen, wenn du so erzählst. Man fühlt sich gerade auf der Straße.
Ich nehme dich gerne mit.
Sehr gerne. Das wäre nämlich gerade meine nächste Frage, wie du überhaupt deine Strecken planst oder wie du unterwegs auch navigierst?
Ja, also das hat sich über die Jahre ziemlich geändert. Ich erinnere mich noch, als ich so als 15-Jähriger angefangen habe, da bin ich einfach in die Buchhandlung gekommen und habe eine große Karte gekauft. Und die habe ich auf dem Boden ausgebreitet und dann habe ich da lange raufgeschaut. Und das war so eine typische Fahrradkarte, ne? Also die Fernradwege sind dann eingezeichnet, lokale Radwege auch. Und du bin dann da wirklich mit dem Finger lang gegangen und dann war noch die Frage, wie lange sind denn die Distanzen? Und ich erinnere mich, ich hatte da so ein Gerät, so ein Rendelrad, das hast du über die Karte gerollt und das hat dir angegeben, wie lang war die Strecke. Das Problem war nur, das hat dann meistens nicht gepasst und dann war die Strecke meistens irgendwie 10 Kilometer oder auch 15 Kilometer länger. Dann wurde es digitaler. Es gab eine lange Zeit eine Webseite, die nannte sich gypsies.com, die gibt es nicht mehr. Jetzt nutze ich halt eine Webseite, die heißt plottheroute.com. Du kannst aber auch Komoot nutzen. Und das Wichtige ist, dass es halt eine Karte ist, die mit OpenStreetMap kompatibel ist, weil da sehe ich dann halt auch genau so, wo sind Fahrradwege und Fahrradrouten auch eingeplant. Und ich sehe anhand der Karte auch, was ist die Verkehrsintensität der Straße. Was ich dann auch mit zusätzlich nutze, ist, wenn ich mir nicht sicher bin, ist jetzt eine Straße asphaltiert oder ist sie zu viel befahren oder hat sie einen Radweg und wie sieht der aus, dann nutze ich Google Street View und schaue mir das einfach mal so an. Das ist in Deutschland ein bisschen schwierig, in der Schweiz funktioniert es sehr gut und hilft dann auch bei der Navigation unterwegs. Also früher genau das Gleiche. Ich habe mir dann von Esther Bauer die Radkarten für einzelne Fahrradwege gekauft und die hattest du dann an der Lenkertasche und hast dann halt regelmäßig umgeblättert und konntest dem so nachfolgen. Und das hat so ganz gut funktioniert, gerade wenn die Radwege eigentlich auch ausgeschildert waren. Na, früher habe ich es dann auch so gemacht, ich habe mir das dann Stück für Stück aufgeschrieben und den Zettel habe ich mir aufs Oberrohr vom Fahrrad geklebt. Aber du bleibst dann auf den Hauptstraßen. Und wenn du jetzt so die kleinen Nebenstraßen fahren willst, die ja doch sehr verwinkelt sind, brauchst du dafür ein elektronisches Gerät. Ich erinnere mich, das erste Mal, als ich über die Alpen gefahren bin, da habe ich noch Fotos gemacht von Orten, die ich auf Google Street View mir angeschaut hatte vorher und habe dann auf der Kamera nachgeschaut, ach ja, das ist die Kreuzung, da muss ich jetzt so lang. Oder hatte mir dann damals noch ein Tablet mitgenommen, weil ich noch keinen Fahrradcomputer hatte.
Sicher noch spannend, mit dem Tablet zu navigieren, stelle ich mir vor.
Ja, das war noch wirklich witzig, weil also es war so ein Multifunktionsgerät. Ich hatte bis dahin auch immer Bücher dabei gehabt, also mindestens ein Buch, das ich halt unterwegs gelesen habe, aber das wiegt ja auch, so ein Buch wiegt 400 Gramm. So ein Tablet 200 Gramm, ne, ist weniger, aber du kannst deutlich mehr mitmachen und sparst halt unterschiedliche Sachen und hast dann halt eben auch eine Möglichkeit, nochmal auf einem größeren Bildschirm dich abends zu unterhalten, wenn du halt alleine unterwegs bist.
Jetzt fragen sich sicher viele, die nicht so oft auf dem Rad unterwegs sind, wird dir nicht auch langweilig?
Also ja, manchmal passiert mir das schon. Ich glaube, dass es gut ist, wenn so eine Tour auch eine gewisse Geschichte erzählt. Und das ist auch, wo die Jahre dazu beigetragen haben, dass ich das besser hinkriege heute. Ja, also wenn jetzt jeder Tag auf der Tour irgendwie gleich aussieht, dann wird es irgendwann langweilig. Was dann hilft, ist vielleicht mal, dass du einen Ruhetag machst, dann irgendwie in einer spannenden Stadt oder auch an einem See, dass du mal eben weg vom Rad gehst und was anderes machst. Was auch hilft, ist, wenn so der Charakter der Strecke sich ändert. Also lass es sein, dass du am Anfang irgendwie eher flach fährst und dann kommt mal was Hügeliges und dann kommt mal auch was richtig Bergiges oder wieder was ganz Flaches. Also das kann helfen. Und irgendwie, naja, dass es eine Strecke ist, wo das Endziel dich auch irgendwie motiviert und du dich darauf freuen kannst, aber halt die Landschaft eben sich auch dabei noch ändert und du neue Kulturräume kennenlernst, die auch so ein bisschen andersartig aussehen als die, wo du angefangen hast.
Jetzt hast du gesagt, du bist ab und zu mit deinen Freunden mit dem Rad unterwegs. Wann warst du das letzte Mal mit deinem Zelt unterwegs?
Also das ist bei mir ziemlich lange her. Wir haben so angefangen. Und das ist eine sehr einfache Art und Weise, einfach mit dem Radfahren anzufangen. Ne? Zelt, Schlafsack hinten rauf, vielleicht noch Campingkocher und so weiter. Und ganz natürlich. Und irgendwo findet sich immer ein Campingplatz, an dem man übernachten kann. Wirklich Kosten gering halten. Auf diese Art und Weise ist Radfahren wirklich sehr inklusiv und integrierend. Das hat jetzt so ein paar andere Nachteile. Du musst halt immer das Zelt aufbauen, du musst den Schlafsack aufpusten, noch die Luftmatratze oder Isomatte und so weiter. Du hast auch deutlich mehr Gepäck, weil du all diese Sachen mitnehmen musst. Na, es gibt ja auch alles in Leichtvarianten heutzutage, dann kostet es aber wieder sehr viel Geld. Und wenn du es eben im Budget halten möchtest, dann kommt halt schnell sehr viel Gepäck zusammen. Und ist ganz witzig, also wir haben ja angefangen als Schüler, dann waren wir Studenten, dann waren wir jung im Beruf, jetzt sind wir so alle Mitte 30 und je älter wir geworden sind, umso bequemer sind wir auch geworden. Und ich erinnere mich das erste Mal, als wir in der Pension übernachtet haben, was für ein Erlebnis das war, dass da ein Fernseher im Zimmer war und was es nochmal an Unterhaltung gegeben hat am Abend, weil wir halt irgendwie ein Fußballspiel schauen konnten, ja.
Ich nehme jetzt mal an, einen Fernseher nimmst du nicht gerade mit, aber sonst vom Gepäck. Wie sieht das aus? Spielt das eine Rolle, wie lange du unterwegs bist? Oder wie stellst du dein Gepäck zusammen?
Ja, da kommt viel Erfahrung rein. Es ist tatsächlich bei mir jetzt eigentlich nur noch ein kleiner Rucksack, der 5 Kilogramm wiegt. Früher, als wir angefangen haben, da waren es noch 20 Kilogramm linke Gepäcktasche, rechte Gepäcktasche, so wie man das Bild auch direkt vor Augen hat. Ich glaube nicht, dass es so viel Unterschied macht, wie lange du unterwegs bist. Was ich mache ist, ich setze eigentlich darauf, dass ich täglich wasche. Na, ich nehme halt ein bisschen Seife mit und ich nehme Kleidung mit grundsätzlich, also sowohl fürs Fahrrad als auch für den Abend, die schnell trocknend ist. Na, also so funktionale Outdoor-Kleidung. Hat man so schnell das Bild von diesem Outdoor-Deutschen vor Augen und wahrscheinlich trifft das auch ein bisschen zu. Aber das hilft halt, weil diese schnell trocknende Kleidung, die ist dann eigentlich doch am nächsten Tag immer wieder trocken, wenn man sie gut aufhängen kann. Ich habe dann halt 2 Trikots und Hosen dazu, ne? Und dann 2-mal was, um abends irgendwie auszugehen und dadurch reduziere ich das Gewicht. Dann nehme ich ein leichtes Paar Schuhe mit, um Gewicht zu reduzieren. Ich habe Werkzeug dabei, ein bisschen Sani-Zeug. Ich habe heutzutage eigentlich für die Unterhaltung nur noch das Telefon dabei und ein Kartenspiel. Wir haben immer Uno dabei. Und ein bisschen Regenkleidung, Ärmlinge, Beinlinge auch, eine Regenjacke, falls es halt doch mal kälter wird, als man sich das so vorstellt. Jetzt bin ich selbst nicht so temperatursensitiv und fahre doch meistens im Sommer. Das heißt, ich kann zumindest irgendwie den Pullover zu Hause lassen. Der wiegt natürlich sonst auch schnell noch was.
Der größte Feind des Radurlaubs ist ja der Regen. Wie gehst denn du damit um?
Naja. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, warum wir nicht mehr so viel das Zelt nehmen, weil wir es halt 2-mal erwischt haben, dass wir dann doch bei recht viel Regen unterwegs gewesen sind. Und einmal war es so viel, also bei 4 Tage lang wirklich bei Regen gefahren, dann haben wir halt gesagt, an der Stelle ist jetzt Schluss. Und sind dann mit dem Zug nach Hause gefahren. Das Problem ist halt, dass du im Zelt die Sachen nicht wirklich wieder trocken bekommst. Und das ist eigentlich so das Unangenehmste, dass du nicht zumindest früh mal was Trockenes anziehen kannst. Ansonsten halt, wenn du ein Hotel hast, dann kannst du halt die Sachen nochmal trocknen, dann fahre ich vielleicht schon. Dauerregen ist nicht so meins. Wir versuchen meist die Tour so zu planen, dass wir in solchen Fällen halt irgendwie auf den Zug ausweichen können. Ja, dass wir halt sagen können, wenn jetzt wirklich mal der Tag komplett im Eimer ist, dann wird halt nicht gefahren, sondern fahren wir halt irgendwie mit dem Zug weiter. Du kannst es auch so machen, dass du sagst, du buchst Hotels oder Campingplätze gar nicht im Vorhinein, sondern du fährst halt spontan ins Blaue rein und buchst eigentlich erst jeden Tag oder suchst, was verfügbar ist. Und wenn es dann regnet, dann bleibst du halt gerade nochmal an dem Ort, wo du gerade bist und machst halt was anderes.
Du fährst dann an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei. Aber mit dem Gepäck und auch mit dem Rad kannst du ja nirgends wirklich rein. Ist denn das nicht irgendwie oberflächlich?
Ja, könnte man so sagen. Das ist, manchmal ärgert mich das auch so ein bisschen. Was du machen kannst bei vielen Museen ist ja, dass du die Gepäcktaschen gerade irgendwie in so ein Schließfach einlagerst oder vielleicht auch an der Rezeption abgibst. Das machen die schon häufig, ja. Und das wäre eine Möglichkeit. Was wir halt eben auch machen, ist, dass dadurch, dass wir jetzt eigentlich nur noch mit einem kleinen Rucksack fahren, den kannst du auch mitnehmen. Ne? Damit muss es nicht am Rad bleiben. Ich glaube, die Schwierigkeit ist eben wirklich, was ist jetzt, wenn du halt wirklich viel Gepäck hast am Fahrrad selbst? Und wenn das für dich zum Urlaub dazugehört, ne, dann wäre so die Sache, dass du sagst, okay, also vielleicht machen wir eine kürzere Tagesetappe und wir fahren bloß 30 oder 40 Kilometer erstmal und fahren auch erstmal nur bis zu dem Ort, wo dieses Museum ist oder die Burg, die wir uns anschauen wollen. Dann checken wir ins Hotel ein und schauen uns genau das an. Und wenn wir dann Lust haben, dann fahren wir vielleicht nochmal eine Schleife in der Gegend. Also kann man ja so einen Fahrradtag auch gestalten.
Jetzt möchte ich aber noch wissen, was ist dein nächstes Traumziel?
Also letztes Jahr waren wir mit Diamant für das Trekking-Shooting in der Bretagne. Und das fand ich war eine sehr spannende Landschaft. Die war so sehr karg auf die eine Art und Weise, aber auch sehr reichhaltig auf die andere. Es sind sehr kleine, pittoreske Örter und die Landschaft ist nicht hochgebirge, aber so leicht profiliert und also auch mal was anderes im Vergleich zu dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Und das kann ich mir schon vorstellen, da nochmal hinzugehen, wo wir letztes Jahr also mit dem Shooting gewesen sind.
Jetzt nochmal zum Schluss. Warum macht dir das so viel Spaß?
Eigentlich ist das alles nur eine Ausrede, um Eis zu essen. Ja, also unterwegs zu sein, einen Tag auf dem Rad und irgendwann anzukommen, Eisdiele hinsetzen, ein schöner kleiner Eisbecher. Eigentlich geht es doch nur darum. Deutsche Vita. Wie das Topas zu seinem Namen kam.
Im Jahr 1989 verändert sich die Welt. Die Mauer fällt. Auch für Diamant beginnt eine neue Zeitrechnung. Gegen Ende der DDR-Zeit hatten die Ressourcen gefehlt, um noch mit neuen Produkten zu glänzen. Räder, die einst Weltklasse gewesen waren, waren nun nicht mehr auf dem Stand der Technik. Die Nachfrage nach Diamanträdern brach fast stärker ein als die nach Flugreisen im April 2020. Noch 1990 startete die Palette mit modernen Komponenten neu. Drei Edelsteine markierten den Neuanfang. Saphir, Rubin und Topaz brachen erstmals mit der Tradition der Nummernräder, die Diamant seit 1895 gebaut hatte.
Topaz als Edelsteinname hat wiederum eine andere Bedeutung. Im Roten Meer vor der Küste von Ägypten liegt die kleine Insel Sabarigat. Früher hieß sie Topasos. Plinius der Ältere berichtete um das Jahr 50 nach Christus von ihr. Sie sei oft im Nebel verborgen und deshalb schwer zu finden. Suchen übersetzte sich zu Topaxien. Einige Seeleute waren auf ihrer eigentlichen Route vom Kurs abgekommen, so die Legende. Sie fanden die Insel und auf der Insel Edelsteine. Diese Steine wurden als Topas bekannt.
Später war unklar, welche Insel nun gemeint war. Plinius identifizierte Sabarigat als diese Insel und bezeichnete sie als Topazos. Nur machte er hier einen Fehler. Nicht Topassteine wurden auf Topazos gefunden, sondern Olivin. Und Olivin auf Arabisch klingt dann wiederum fast wie Sabarigat.
Topas nennen Experten auch sächsischer Diamant. Das ist der Name einer besonders transparenten Variante des Topas, die beim richtigen Schliff tatsächlich wie ein Diamant aussehen kann. 1740 fand solch ein Topas seinen Weg in die portugiesische Krone. Auch August der Starke, König von Sachsen, nutzte sehr gerne Topaskristalle für seine Kronjuwelen. Diese stammten aus einer Quelle am Schneckenstein und hatten oft eine sanft gelbliche Farbe.
Der Schneckenstein ist ein oberirdischer Felsen, also nicht einfach eine Wand in einem Berg, sondern ein riesiger freistehender Findling. Allein das macht ihn einzigartig. Er steht bei Muldenhammer im Erzgebirge, nahe der tschechischen Grenze. Man erreicht ihn mit einer kleinen Wanderung und steht auf einer wunderschönen grünen Lichtung. Man denkt gar nicht, dass aus diesem Klotz etwas Wertvolles zu gewinnen wäre. Heute ist nur noch ein Teil des ursprünglichen Felsens erhalten. 23 Meter Höhe sind vom einst 36 Meter hohen Stein übrig geblieben.
Der Rest wurde ab 1722 abgebaut, um die Topasse zu nutzen. Über die Zeit nahm aber die Qualität dieser sächsischen Diamanten stark ab. Unreinheiten, aber auch zunehmend spröde Kristalle, die dann leicht zerbrachen, machten den weiteren Abbau unrentabel. Sächsischer Diamant, der ursprünglich sehr gute Stein, war natürlich trotzdem eine wunderschöne Referenz auf Diamantfahrräder aus Sachsen.
Gehst du heute noch Radfahren?
Yep, jetzt. Deswegen beenden wir jetzt mal den Podcast. Ist ja schon wieder nach Feierabend.
Im nächsten Podcast sprechen wir übrigens über Kampagnen, die sich dafür einsetzen, auch im Alltag mehr Rad zu fahren.
Diamant kooperiert mit einigen von ihnen. Uns ist es wichtig, dieses Zeichen zu setzen. Wir bauen ja Räder, damit sie genutzt werden.
Und in diesem Sinne, bewegt euch.
Mit Köpfchen.